was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Vorarlberg Live hier aus unserem wunderschönen Ländle-TV-Studio in Schwarzach. Ich bin Michael Brock, ich arbeite bei dem VN und darf Sie auch im Namen von Ländle-TV und Voller-T bei uns begrüßen. Und heute ist bei mir Daniel Zadra zu Gast, grüner Parteichef und Clubobmann. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Zadra, mittlerweile ist es doch etwas mehr als ein Jahr her, dass Sie die Rollen getauscht haben von der Regierung in den Landtag. Wenn ich Sie jetzt frage, wie ist der Rollenwechsel vonstatten gegangen, dann sagen Sie gut und man kann auch im Landtag konstruktiv arbeiten. Mich würde dieses Wort konstruktiv interessieren. Was ist als Opposition wirklich konstruktiv möglich? Wo finden Sie im letzten Jahr ein Beispiel, wo die Grünen sich eingebracht, durchgesetzt haben, konstruktiv waren?
Also die Rollenwechsel, die haben stattgefunden und es gibt, wie Sie richtig sagen, in beiden Positionen ganz wichtige Ansätze für das Land Vorarlberg und dass man sich für die Menschen einsetzen kann. Ich möchte ein Beispiel bringen, und zwar die Transparenz und Kontrolle. Schwarz-Blau braucht die dringender denn je. Man sieht, dass überall, wo es die Menschen betrifft, kreuz und klein gespart wird. Ich erinnere daran, dass man auch 57.000 Menschen, die in Vorarlberg unterzeichnet haben, gegen die Schließung der Geburtenstation in Dornbirn ignoriert hat und drüber fährt und einen Marathon in die falsche Richtung gestartet hat. Und zwar, dass man genau das macht, was man vorher nicht kommuniziert hat. Und als zweites Beispiel möchte ich etwas sehr Konstruktives bringen. Ich bin in gutem Austausch mit dem Energielandesrat Daniel Allgäuer. Nicht nur die Namen verbinden uns, sondern auch einen wertschätzenden Umgang miteinander. Und ich kann vermelden, dass wir bei der Erneuerung der Energieautonomie Plus Strategie, also der Energiestrategie des Landes, einen grünen Zweig gefunden haben und alle mir wichtigen Themen untergebracht haben und das wird in den kommenden Wochen dann auch präsentiert werden und ich gehe davon aus, auch mit breiter Mehrheit im Landtag beschlossen. Da wurde auf grüner Aufbauarbeit aufgebaut und wurde jetzt nachgezogen und das freut mich.
Können Sie da konkrete Bereiche nennen, die aus Ihrer Feder stammen, beziehungsweise wo sich die Grünen eingebracht haben?
Also die Energiepolitik der letzten Jahre hat sich ja ganz stark durch unser Wirken auch gekennzeichnet, der Ausbau der Erneuerbaren und den Einstieg wirklich in den Umstieg. Und das wird weiter fortgeschrieben. Ich habe dann auch nachgeschärft und darum gebeten, dass man die Photovoltaik, diesen Ausbau nicht vergisst. Und da wurde jetzt nachgezogen. Konkrete Details möchte ich jetzt noch nicht nennen, weil das gehört auch zu einem Stil dazu, dass wenn man was gemeinsam vereinbart, dass das dann im Nachhinein noch hält. Und Daniel Allgäuer wird das in den kommenden Wochen präsentieren und ich werde dann auch das Ganze positiv kommentieren, weil wir dort wirklich einen gemeinsamen Weg gefunden haben.
In den vergangenen Jahren unter grüner Regierungsbeteiligung auch hörte man aus der Opposition immer wieder den Vorwurf, ach, in der Opposition, da kann man sich nicht wirklich einbringen. Die Regierung tut manchmal so, als ob sie uns zuhört, bringt nur nichts, ignoriert es dann doch. Viele Anträge werden nicht angenommen, davor war man dafür. Wie erleben Sie dies jetzt umgekehrt, wenn Sie gerade davon sprechen, dass Sie mit Daniel Allgäuer da verhandelt haben?
Also es ist durchaus unterschiedlich. Also ein Positivbeispiel habe ich erwähnt, aber ganz im Kollektiv kann man sagen, ist es durchaus schwierig, Gehör zu finden. Und vor allem kann man sagen, es ist auch ein neuer Stil in der Politik eingekehrt. Und diesen Stil merken, glaube ich, die Menschen in Vorarlberg im ganzen Land, dieser autoritäre, tendenziell autoritäre Stil von oben herab, dass mit den Menschen nicht mehr der Dialog gesucht wird, nicht mehr das Gespräch vorab, sondern sie erfahren aus den Medien, beispielsweise bei der Geburtenstation in Bludenz passiert, dass die Station geschlossen wird oder aber die Sozialinstitutionen, die jahrzehntelang wichtiger Partner für die Landesregierung waren, dass sie mittels Massenmail oder einem Serienbrief vor den Latz geknallt bekommen, dass sie Dinge eindampfen müssen, dass sie Angebote für Kinder, für Menschen von heute auf morgen schließen müssen. Oder aber, ein kleines Beispiel, Ehrenamtliche, die mit dem Kneippverein in Rankweil aktiv sind, erfahren über Dritte, dass das Schwimmbad, das sie benutzen, in 2 Monaten geschlossen wird. Ohne, dass sie ein Gespräch geführt haben, ohne, dass man sie angehört hat. Und das ist ein neuer Stil, der mich sehr nachdenklich stimmt. Und das passiert im Kleinen wie im Großen, aber auch im Umgang mit Institutionen passiert das auch. Und zwar auf allen Ebenen, vom Landeshauptmann angefangen bis runter zu anderen.
Ist das Wort autoritär gerechtfertigt?
Also ich habe bewusst tendenziell autoritär dann nachgeschoben, weil in der Tendenz ist das Ganze von oben herab nicht mehr auf der Augenhöhe. Und klar, die Machtpolitik steht im Vordergrund und Aussagen wie, da fährt die Eisenbahn drüber oder das habe ich jetzt so beschlossen, da wird nicht mehr diskutiert. Diese Aussagen fallen immer mehr und Sie müssen sich vorstellen, wir hören das von der Opposition als Politiker die ganze Zeit. Aber das hören genauso auch Personen, die abhängig sind, finanziell abhängig sind. Sei es, wenn man mit Landwirten spricht, wenn dort einer zu weit sich aus dem Fenster lehnt und die TBC-Bekämpfungspolitik des Landes kritisiert, dann wird dann schon auch mal damit gedroht, dass er das eine oder andere in Zukunft so nicht mehr bekommen wird. Und ja, das ist in der Tendenz eine schlechte Entwicklung und die benennen wir auch. Das ist auch Aufgabe der Opposition, klar zu benennen, wenn der Zug in die falsche Richtung fährt.
Das ist ein harter Vorwurf mit dem TBC und der Drohung. Können Sie das konkretisieren?
Also es gibt immer wieder Vorwürfe, dass man, also wenn Personen sich aus dem Fenster lehnen, dass sie gesagt bekommen von unterschiedlichster Seite, ich wäre das ein bisschen auch vorsichtiger. Da kommen immer mehr Menschen auf uns zu, egal ob das Einzelpersonen sind oder auch bei den Sozialeinrichtungen wird immer mehr gesagt, ja diejenigen, die aktiv das kritisieren, diesen Kurs, die bekommen dann noch weniger Geld.
Die Grünen haben sich in den vergangenen Monaten eine Taktik zurechtgelegt, die immer wieder auffällt. Egal, bei welchem Thema es um Kürzungen geht, im Sozialbereich zum Beispiel, Sie rechnen das immer mit den Kosten des Stadttunnels entgegen. Wie lange wollen Sie denn das noch durchziehen?
Also das zeigt einfach die Prioritäten einer Landesregierung auf. Bei uns steht der Mensch im Vordergrund, Investitionen in Kinder, in die Zukunft unseres Landes, sei es in der Bildung oder sei es in der sozialen Gerechtigkeit. Und bei anderen stehen andere Dinge im Vordergrund, der Beton, Investitionen bzw. möchte Blau-Schwarz halt immer noch mehr Geld in den Beton vergraben. Und natürlich werden wir darauf weiter drängen, weil die finanziellen Möglichkeiten sind kleiner geworden, die Ausgaben in die Tunnelspinne werden immer größer. Und da muss man einfach sagen, man könnte jetzt noch umkehren, man könnte abspecken und dieses Jahr werden knapp 50 Millionen dort verlocht und im nächsten Jahr sollen es schon 80 werden. Und auf diese Entwicklung muss hingewiesen werden. Es gibt aber natürlich auch andere Beispiele. Ein Beispiel, das sehr plastisch anschaulich ist, das ist das Beispiel, dass man jetzt für eine Olympiasause 70.000 gesamthaft an einem Abend ausgeben möchte. Da werden VIPs eingeladen, da wird gefeiert. Das ist auch gut so. Nur ich glaube nicht, dass das Land das bezahlen soll oder einen Anteil davon bezahlen soll. Die Wirtschaftskammer hat Rücklagen in Millionenhöhe. Das kann sich, wenn sie das unbedingt möchte, die Wirtschaftskammer ausrichten. Warum das Steuergelder sein sollen, das erschließt sich mir nicht. Und diese Zehntausenden Euro könnte man sich einsparen und könnte dort investieren, wo es wirklich Familien zugute kommt. Ich habe ein Beispiel erwähnt, das Schwimmen lernen ist eine Grundfertigkeit und ich glaube, das Hallenbad im Landeskrankenhaus Rankweil könnte so einen Teil der Kosten finanziert werden.
Das war ja kürzlich auch Diskussion im Landtag, als Sie dieses Beispiel erwähnt haben. Zur Erklärung, meine Damen und Herren, das Land Vorarlberg übernimmt von dieser Party in Cortina 35.000 Euro von einer Wirtschaftskammerveranstaltung. Die andere Hälfte bezahlt die Wirtschaftskammer. Und Landesstatthalter Christoph Bitschi hat dann entgegnet, er hat ganz andere Förderungen gefunden oder Veranstaltungen, zum Beispiel Bürgermeisterradeln und der Speichenkobold für 32.000 Euro jährlich. Ist das nicht ein Argument? Braucht es dann Geld für so etwas?
Also ich möchte vielleicht kurz für die Zuseherinnen und Zuseher erklären, was sich hinter dem lustig klingenden Namen Speichenkobolde verbirgt. Das ist eine Gesundheitsförderung für Kinder und Familien. Da geht es darum, in Vorarlberg haben ja die Kinder 9 Wochen Schulferien, eine lange Zeit, um das zu überbrücken. Und da hat die Abteilung Radverkehr sich was überlegt. Und zwar gibt es Speichenkobolde, die zu sammeln sind. Das ist wie ein Sticker-Album, nur ist das in der freien Natur. Da kann man mit dem Fahrrad hinfahren und wenn man sich alle diese Speichenkobolde zusammensammelt, dann bekommt man Kleinigkeit, ein Eis zum Beispiel. Und das hat dazu geführt, dass hunderte Familien sich in Vorarlberg auf den Weg Weg gemacht haben. Da braucht man keine große Geldtasche, sondern das kann jeder machen, der ein Fahrrad besitzt. Und das haben die Mehrzahl der Menschen in Vorarlberg. Und so konnte man interaktiv mit der Oma, mit dem Opa, mit den Verwandten, mit den Nachbarn also eine Art Schnitzeljagd durch Vorarlberg machen. Ich glaube, das ist sehr gut investiertes Geld, weil wir sagen ja immer, die Kinder sollen nicht vor dem Handy sitzen und zocken, sondern sie sollen sich in der freien Natur bewegen. Da muss man auch ein Angebot schaffen. Und das hat das Land Vorarlberg gemacht. Und beim Bürgermeisterradeln, da ging es darum, dass man die Gemeinden motiviert hat, das Fahrradfahren in den Vordergrund zu stellen. Und die Bürgermeister, die mich besiegt haben im Radeln, haben einen Preis bekommen. Der Preis war einmal zum Beispiel, dass ich eine Kässpätzle-Partie gekocht habe. Da habe ich selbst die Kässpätzle gekocht und das auch selbst bezahlt. Also die Kosten haben sich sehr in Grenzen gehalten.
Wie geht es denn Ihnen damit, wenn Sie die Arbeit Ihres Nachfolgers beurteilen im Landesratsbüro, gerade im Radverkehrsbereich oder was den öffentlichen Verkehr betrifft?
Ja, man sieht die Prioritäten, der komplette Wechsel, dass das so schnell passiert, das hat einige überrascht, mich nicht. Also die Radverkehrsstrategie des Landes wurde eigentlich zusammengekürzt, zusammengestampft. Und da passiert jetzt kaum mehr etwas. Es wurden die Förderungen für die Gemeinden wollten zusätzliche Radwege bauen, die wurde zusammengekürzt auf ein Minimum, also gibt es noch 1-2 Millionen Euro mehr nicht und das kann man nicht sehr viele Kilometer bauen. Und auch sonst wurde die Ambition nach hinten geschoben und im Vordergrund stehen neue Straßen, neue Tunnel, die Tunnelspinne, es wird immer noch und immer mehr von der S18, 2 Milliarden Euro Projekt, fantasiert und gesprochen. Also da gibt es einen kompletten Wechsel. Ich habe im Vordergrund gehabt die Menschen, dass sie mit den Öffis von A nach B kommen, dass wir die Elektrobusse nach Vorarlberg bringen, dass wir einen Ausbau im Zugbereich, all das war mir wichtig und vor allem, dass wir auch Zug, Fahrrad, und Bus zusammendenken, dass wir das gemeinsam weiterbringen. Das hat ausgezeichnet funktioniert. Die Menschen sind umgestiegen, die Zahlen haben das bewiesen. Da gibt es jetzt einen Bruch und wir sehen, dass das Auto und der Beton und die Straße im Vordergrund steht. Das schmerzt bis zu einem gewissen Grad, aber es war nicht so anders zu erwarten. Christoph Bitschi hat dort eine Tunnelideologie.
Christoph Bitschi sagt aber auch, die Projekte aus ihrer Zeit, zum Beispiel Radfahren durchs Ried, seien völlig überdimensioniert gewesen. Er habe aus einem 16-Millionen-Projekt ein 6-Millionen-Projekt gemacht. Im Ried einfach nicht mehr so breite Straßen, keine LKW-fähigen Brücke mehr, einen schmaleren Radweg auf dem Damm, damit man keinen daneben bauen muss. Das klingt ja schon vernünftig. Was sagen Sie denn dazu?
Also die Beispiele, die Sie erwähnt haben, die waren alle in Vorbereitung. Der Radweg am Damm, der war bereits in Planung. Es ist so, dass jedes Projekt natürlich ständig überarbeitet wird, bis es gebaut wird. Und wir haben dort mit den Schweizer Gemeinden, die dort ja Grundeigentümer sind, die Ortsgemeinden, gute Lösungen ausgearbeitet, die jetzt umzusetzen sind. Und er kündigt viel an. Bisher habe ich noch gar nichts gesehen, dass es wirklich gemacht wird und ich bin gespannt darauf. Ich glaube, dass wir beim Radverkehr wirklich extremes Potenzial haben, auch die Menschen im Alltagsverkehr vom Auto auf das Fahrrad zu bringen und gemeinsam dort weiterzumachen. Ich hoffe, das wird dann auch passieren.
Wie sind Sie heute da bei uns?
Ich bin immer unterschiedlich hier. Heute bin ich mit dem Auto da, weil ich davor einen Termin hatte, der sonst nicht geht. Aber ich habe ein Klappfahrrad, ich habe oft auch das Klappfahrrad im Zug mit.
Klappfahrrad ist ein Stichwort. Es wird momentan viel über Förderungen gesprochen, über zu viel Förderung, über unnötige Förderung. Das Klappfahrrad muss immer als Beispiel herhalten, die Klappfahrradförderung der Bundesregierung, auch einer grünen Ministerin damals. Hat man es ein bisschen übertrieben früher, was Förderungen betrifft?
Also Förderungen sind immer dann sinnvoll, wenn man ein Verhalten belohnen möchte beziehungsweise eine Verhaltensveränderung einberufen möchte. Ich glaube, dass es Förderungen gibt, die durchaus sinnvoll sind. Ich erwähne die Förderungen im Solarbereich, wo wir es geschafft haben, dass PV-Anlagen auf bereits versiegelten Flächen errichtet werden. Das hilft den Menschen, dass sie energieunabhängig werden, dass sie Wegkommen von den fossilen Energieträgern. Es gibt Förderungen, die hinterfragenswert sind, und das sind alle diejenigen Förderungen, die eigentlich etwas Falsches belohnen. Zum Beispiel das Dieselprivileg, das ja Milliarden bindet, das ist eine völlig falsche Richtung. Dort belohnen wir einen fossilen Energieträger. Man sollte dieses Geld, das man dort einnehmen kann, ganz anders verteilen, weil wir werden dort auch massive Strafzahlungen deswegen bekommen, und das ist nicht sinnvoll. Also ich glaube, da sollte man bei diesen Förderungen beginnen, wo man wirklich einen Hebel hat.
Rückblickend, sehen Sie in Ihrer Zeit, Fehler würde ich jetzt nicht sagen, aber würden Sie was anders machen?
Natürlich, also es gibt, da wäre man ja, das wäre völlig unehrlich, wenn man sagt, dass man alles richtig gemacht hat. Ich erinnere da an einen Landesrat aus Tirol im Gesundheitsbereich während der Corona-Pandemie. Dem ist das auch nicht gut, ist nicht gut angekommen. Also natürlich gibt es Dinge, die man anders machen würde. Grundsätzlich bin ich zufrieden mit der Regierungsarbeit, weil man einfach gesehen hat, dass in den 10 Jahren, wo Grüne in Vorarlberger Regierungsverantwortung getragen haben, dass wir uns in eine gute Richtung entwickelt haben, in schwierigen Zeiten. Und man sieht auch, wie stark sich es jetzt verändert hat. Man sieht, dass der Dialog zwischen den Menschen nicht mehr im Vordergrund steht, dass das Miteinander nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern dass wirklich ein Stil von oben herab jetzt gepflegt wird und Schwarz-Blau dort nicht auf die Menschen mehr hört. Wenn 57.000 Menschen unterschreiben, Beibehaltung der Geburtenstation in Dornbirn, sagt man, ist uns egal, machen wir trotzdem, dass man das schließt. Das hätten wir so sicher nicht gemacht.
Sie haben zu Beginn TBC angesprochen, die TBC-Situation im Land. Jetzt verfolgen Sie diese Diskussion ja schon lange, waren jetzt in der Regierungszeit zwar nicht dafür zuständig, kennen es aber. Wie würden Sie denn diesen Knoten lösen? Weil man schiebt sich ja gegenseitig die Verantwortung zu Jäger, Landwirte, Tierschutz. Wie bekommt man die Situation in den Griff?
Also dieses Thema beschäftigt uns leider schon viel zu lange. Es gibt zwei Hebel, die Landesregierung Christian Gantner in den Händen haltet. Zum einen die Abschusszahlen, also dass der Bestand von Rotwild zu hoch ist, ist, glaube ich, mittlerweile anerkannt. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, eine Veränderung bei der Fütterung. Wir sehen, dass überall dort, wo die TBC-Prävalenz am höchsten ist, überall dort wird stark gefüttert, und zwar nicht nur mit Heu, sondern mit Silomais, mit Futterrüben, mit allen möglichen Dingen. Und diese Fütterstellen, wo sich dann die Tiere treffen, das sind die idealen Übertragungsherde. Und Annette Nitsch hat schon vor Jahren ganz klar definiert, dass wenn man nicht bei dieser Fütterung ansetzt und das verändert, dann greifen auch die anderen Maßnahmen nicht. Und daher wäre es höchst an der Zeit, endlich in Vorarlberg ein Fade-out, also ein schrittweises Abschalten dieser Intensivfütterung voranzutreiben, bis man dort angelangt ist, wo Graubünden oder das Liechtenstein schon angekommen ist, dass man nämlich auf eine Heufütterung umstellt. Und dann hätte man auch eine zweite Hausaufgabe erledigt und würde der TBC-Bekämpfung einen Schritt näher kommen.
Und wenn das erste verhungerte Tier im Winter ein Foto dieses Tieres die Runde macht, würde die Aufregung auch wieder groß sein?
Naja, das ist ein normaler Prozess in der Natur, dass Tiere auch sterben. Das ist ganz normal. Es ist so, ich habe gesagt, eine Heufütterung ist dann noch erlaubt und möglich. Aber das, was jetzt passiert, das ist ja für alle unbefriedigend. Es ist für die Tiere schlecht, es ist für die Landwirte schlecht, es ist auch für die Jägerinnen und Jäger, vor allem die Mehrzahl der Jägerinnen und Jäger, die das gut machen, schlecht. Und es ist eine Seuche. Man spricht von einer Tierseuche. Also ich glaube, da muss man schon die Kirche im Dorf lassen.
Der Wolf könnte ja dieses TBC-Problem auch gewissermaßen regulieren, wenn er wild attackiert. Aber so wie es aussieht, wollen die Vorarlberger Verantwortungsträgerinnen und Träger keinen Wolf in Vorarlberg und lieber präventiv schießen. Verstehen Sie die Argumente, die dafür sprechen?
Also der Wolf, da könnte man jetzt eine eigene Sendung machen. Der Wolf, das ist ein Thema, das Jahrhunderte schon auch durch die Literaturgeschichte geistert. In Vorarlberg gibt es und gab es und wird es auch geben, durchziehende Wölfe. Das wird immer wieder auftreten, und da mahne ich alle auch ein bisschen zur Vorsicht und zur dazu, dass man das nicht überdramatisiert. Ich verstehe, dass die Landwirte dort Sorgen haben, das verstehe ich, aber nicht jeder Wolf, der einmal durch Vorarlberg durchzieht, muss abgeschossen werden. Und da muss man einfach ein bisschen mit Hausverstand agieren. Und wenn es um einen Problemwolf geht, dann sind, glaube ich, alle, dann ist es allen klar, da muss man auch zur raschen Handlung greifen. Aber nicht jeder Wolf ist ein Problemwolf, es sind die wenigsten.
Ist man da ein bisschen zu hysterisch manchmal?
Ich würde dieses Wort nicht wählen, aber es hat natürlich die Landwirtschaftskammer und der Bauernbund jetzt jahrzehntelang dazu genutzt, dieses Thema, um auch von anderen wichtigen Themen, die der Landwirtschaft unter den Nägeln brennt, abzulenken. Es geht ja eigentlich darum, dass die Landwirte wieder von ihren Produkten leben können, dass sie selbstständig leben können. Und dieses Thema wurde damit umschifft. Also die wahren Probleme der Landwirtschaft liegen woanders.
Wo?
Also beispielsweise, dass eine landwirtschaftliche Familie enorm unter Druck steht. Wie schaffen Sie das? Auf der einen Seite den Finanzierungsdruck, den es bedeutet, Landwirt zu sein. Also ich spreche von Maschinen, ich spreche von Investitionen in den Hof. Die Böden sind teuer. Es gibt immer weniger landwirtschaftliche Fläche, die bestellt werden kann. Also auf der einen Seite in diesen finanziellen Druck. Keinen Urlaub, keine 9 Wochen Ferien, wie es Schulkinder haben. Und auf der anderen Seite das Produkt, das immer weniger wert wird, weil man in einem globalen Markt glaubt, agieren zu müssen. Und da kommen die landwirtschaftlichen Familien enorm unter Druck. Und da lässt man sie in vielen Fällen auch alleine. Und wenn man sieht, dass man dann die Vorarlbergmilch beispielsweise an die Nöhm, und die Nöhm ist nichts anderes als der Raiffeisenkonzern, verkauft, dann sieht man schon, die Systeme werden immer größer. Unsere landwirtschaftlichen Betriebe in Vorarlberg bleiben aber im Vergleich zu anderen immer noch mini. Und da passt was nicht zusammen. Und darum glaube ich, dass es die Landwirtschaftskammer und alle Politikerinnen und Politiker, die in diesem Bereich tätig sind, sich wieder darauf fokussieren sollten, dass man wirklich Lösungen für unsere bäuerlichen Familien findet und nicht im Großen.
Die Landwirtschaftskammer hat sich kürzlich eigentlich europaweit durchgesetzt oder die Bauernschaft, nämlich indem das EU-Parlament Mercosur auf die lange Bank geschoben hat. Wie sehen Sie das? Ein Erfolg der Landwirtschaft, ein Erfolg, dass das passiert ist, weil ja auch grüne Vertreterinnen und Vertreter dafür gestimmt haben? Oder gerade im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation in Europa und der Abhängigkeit zu den unberechenbaren USA, dass es doch eine Niederlage ist, was den Handel und die Wirtschaft betrifft?
Also geopolitisch hat sich in den letzten 2 Jahren sehr vieles verändert und auch meine Sichtweise auf manche Dinge hat sich ganz grundlegend verändert. Ich bin zu 100% überzeugt, dass wir fairen Handel brauchen, viel mehr fairen Handel, als wir es heute haben. Ich bin auch für Freihandelsabkommen, wenn sie fair sind. Also Europa hat ja auch ein Freihandelsabkommen beispielsweise mit Neuseeland geschlossen, wo auch die Grünen das unterstützt haben. Beim angesprochenen Mercosur-Abkommen gibt es noch 2, 3 Punkte, die mich sehr stören. Diese Schiedsgerichtsbarkeit, wo Großkonzerne Vorrang bekommen und Möglichkeiten bekommen, Staaten zu klagen, wenn es um Umweltstandards geht und auch um dieselben Standards. Also ich möchte nicht, dass wir Fleischprodukte beispielsweise aus Südamerika reinbekommen, die andere Regeln haben wie die europäischen. Also da muss man Umweltstandards, Sozialstandards auch gleichermaßen anwenden, sonst wird es so Wettbewerbsverzerrungen für europäische Produzentinnen geben. Das, was im EU-Parlament stattgefunden hat, das ist ja nur so, dass der Europäische Gerichtshof dieses Abkommen nun überprüfen soll auf die Konformität mit EU-Gesetzen, das finde ich in Ordnung. Ob das Freihandelsabkommen aber vorher angewandt werden kann, das steht ja noch aus, das schaue ich mir an. Im Allgemeinen, fairer Handel ist gut, freier Handel, ohne dass man sich denkt, nicht.
Wo haben Sie geopolitisch Ihre Meinung verändert?
Naja, ich glaube, wir in meiner Generation, wir sind aufgewachsen mit einem sehr starken transatlantischen Bündnis. Also man konnte sich auf die USA gerade in militärischen Fragen als Europäer eigentlich verlassen, dass man dort an einem Strang zieht, dass man versucht, nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Ich glaube, spätestens mit der Übernahme von Donald Trump II, also die zweite Amtsperiode, hat sich da alles verändert. Wir sehen es, dass ein Präsident im Weißen Haus regiert, wo man erratisch oder wo er von heute auf morgen seine Meinung um 180 Grad ändern kann und Staaten auch versucht auszuspielen gegeneinander und zu erpressen. Es ist kein verlässlicher Partner mehr. Ich glaube, es ist allen aufgefallen, dass Europa selbstständiger werden muss, und zwar in der Energiepolitik, in der Ernährungspolitik, in ganz, ganz, ganz vielen Fragen und ja, leider auch in der Sicherheits- und Militärpolitik.
Unabhängiger in der Sicherheits- und Militärpolitik, wie kann das oder wie soll das vonstatten gehen?
Also ich glaube, dass wir als Österreich gut tun, unsere Lage anzuerkennen, dass wir im Herzen Europas sind und dass wir ganz stark auf die Europäische Union setzen müssen, ganz stark auf das Bündnis in Europa. Und ja, wir müssen dort auch aktiv mitarbeiten. Und Sie können mir glauben, wir als Grüne Partei sind eine Friedenspartei. Wir sind ganz sicher nicht diejenigen, die der Aufrüstung das Wort sprechen, aber auch wir mussten unseren Kurs insofern hinterfragen, dass wir sagen, okay, wie gehen wir mit den neuen Sicherheitsbedrohungen um? Und dass Russland Europa Tag für Tag provoziert, das ist, glaube ich, sichtbar. Und darum braucht es dort natürlich auch von Österreich die richtigen Antworten. Und die Bedrohungslage ist eine andere. Drohnen, Cyberangriffe, all das gehört mittlerweile auch dazu.
Da ist man auf dem Thema Neutralität nicht weit? Wie zeitgemäß ist sie noch?
Also ich glaube, dass die Neutralität nach wie vor zeitgemäß ist, aber wir müssen einen ständigen Prozess führen der Diskussion, was heißt das heute noch? Ich glaube, auch der Neutralitätsbegriff hat sich im Zeichen der Zeit etwas gewandelt und es heißt ja nicht, dass wir unpolitisch sind. Also unsere Haltung ist ganz klar auf der Seite der Ukraine und der Seite unserer europäischen Partner und dort muss man auch die Stimme erheben.
Kann in Österreich emotionslos und sachlich über Neutralität überhaupt gesprochen werden?
Ja, ich glaube schon, dass man über das sprechen kann. Aber natürlich muss man auch wissen, dass die Neutralität so einer unserer Gründungspfeiler unserer Republik ist. Und insofern glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, zuallererst darüber zu sprechen, ob man das abschaffen soll oder nicht, sondern ich glaube, eine Weiterentwicklung wäre das Richtige. Und dann kann man ein bisschen Emotionen rausnehmen, aber gleichzeitig auch die wichtigen Herausforderungen ansprechen.
Wie kann so eine Weiterentwicklung denn aus Ihrer Ansicht nach aussehen? Sie haben gerade gesagt, ganz klar auf der Seite der Ukraine und der europäischen Partner. Also ist klar auf einer Seite, wo hat hier die Neutralität Platz?
Also ich glaube, das sieht man ja, Österreich hat, obwohl wir neutral sind, schon vielfältige Partnerschaften geschlossen. Sei es bei der NATO-Partnerschaft for Peace, sei es bei anderen Missionen auch im Ausland insbesondere. Und dort kann man durchaus auch als neutraler Partner einen Beitrag leisten, auch wenn es nicht darum geht, dass man einem Militärbündnis beitreten möchte.
Wie sehen Sie gerade auch mit Sicht auf die Sicherheit und Verteidigung den Vorschlag der Wehrpflichtkommission?
Also mich wundert ja, dass man zuerst eine hochkarätige Kommission einsetzt, dann gibt es eine Präsentation, ein Ergebnis und bevor man in die politische Diskussion einsteigt, sagt man mal, jetzt fragt man mal die Bevölkerung. Ich finde, dann hätte man sich andere Dinge einsparen können. Ich finde es zum Beispiel viel sinnvoller, man könnte die Bevölkerung in Vorarlberg fragen, ob sie die Geburtenstation in Dornbirn schließen möchten oder sie lieber beibehalten möchten. Das wäre mal eine Fragestellung, die sehr konkret und für jeden greifbar wäre. Also diese Fragestellung der Verlängerung, die würde ich gerne, hätte ich zuerst gerne politisch diskutiert und dann die weiteren Schritte beschlossen. Aber da ist der Bundeskanzler wohl vorgeprescht und hat alle überrascht, inklusive der eigenen Regierung.
Wie stehen Sie zur Verlängerung?
Also die Argumente, die die Wehrdienstkommission auf den Tisch legen, die sind ja schlüssig. Aber es fehlt mir noch etwas Wesentliches, und zwar, das heißt, die politische Auseinandersetzung. Man muss auch immer beide Seiten hören. Also ich hätte auch gerne Argumente gehört, die die andere Seite vertreten, und dann hätte man politisch entscheiden können. Ich glaube, die Bevölkerung wählt drum auch eine Regierung, dass sie so Entscheidungen dann trifft und nicht wieder zurückspielt an die Bevölkerung, nur um kurzfristig zu punkten.
Die andere Seite wäre zum Beispiel die Wirtschaft, die sagt, Arbeitskräfte gehen verloren.
Das ist ein Punkt, den ich bisher gehört habe, aber noch nicht wirklich im politischen Diskurs, sondern man schreibt darüber, aber ich habe zum Beispiel Wirtschaftsvertreterinnen noch nicht dazu gehört.
Wo waren Sie? Waren Sie im Militär oder waren Sie im
Zivildienst? Ich habe den Zivildienst gemacht in Vorarlberg bei der niederschwelligsten Obdachlosenberatungsstelle und Notschlafstelle und habe dort Nachtdienste gemacht, wo Menschen, die sonst keinen Platz mehr zum Schlafen hatten, aufgenommen haben und begleitet.
12 Monate noch?
Ich glaube 12 Monate, ja, es waren 12 Monate in Bregenz.
Das wäre ja jetzt auch wieder Thema, dass es wieder auf 12 Monate erhöht wird. Hat Ihnen die Länge geschadet?
Nein, nicht unbedingt geschadet. Also natürlich braucht es eine gewisse Einarbeitungszeit, bis man auch Dinge kennt und kann dann am Ende eines Dienstes auch Dinge ausführen, die man zu Beginn noch nicht konnte, ist selbstständiger. Also mir haben die 12 Monate sehr, sehr gut getan, weil mir dort auch sehr vieles bewusst geworden ist und ich glaube, ich hatte keine Zeit in meinem Leben, wo ich so vieles gelernt habe. Ich habe dort mit Menschen zusammenarbeiten dürfen, die es schwer hatten im Leben, die ganz aus unterschiedlichen Hintergründen gekommen sind und die wirklich vor den Trümmern ihrer Existenz manchmal gestanden sind. Das hat mir sehr gut getan, dass ich diese Seite auch gesehen habe und profitiere nach wie vor davon.
Eine Abschlussfrage, nochmal zurück zum Rollenwechsel, mit dem wir angefangen haben. Wie hat sich denn Ihr Privatleben durch den Rollenwechsel verändert? Haben Sie jetzt mehr Zeit für Kinder, für Familie oder weniger?
Also ganz ehrlich, mir war das immer wichtig, dass ich natürlich auch ein Familienmensch bin mit 2 kleinen Kindern. Aber die eigenen Vorsätze muss man dann schon einem Realitätscheck auch unterziehen. Und natürlich die Rolle als Landesrat ist da sehr zeitintensive Rolle. Und ich würde da die Unwahrheit zeigen, wenn ich nicht jetzt mehr Zeit hätte. Ich habe mehr Zeit. Ich kann sie gezielter nutzen, vor allem bin ich flexibler. Also ich kann mit meiner Arbeitszeit besser umgehen und ich arbeite auch manchmal am Abend jetzt länger, wenn meine Kinder im Bett sind und kann dann dafür 1-2 Stunden zu Hause sein, wenn sie wach sind.
Welche Landesratstermine gehen Ihnen am meisten ab?
Immer dann, wenn man was vorwärts bringen konnte. Und das sind ganz unterschiedliche. Also das kann ein Gespräch mit der Person sein, wo man ein Problem löst. Das kann aber auch einmal im Büro sein mit der Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, wo man irgendein Konzept auf den Weg bringt, wo man was Großes vorantreibt. Das geht mir ab, weil ich sehr gerne konstruktiv für das Land arbeite. Aber ich finde auch immer wieder ganz tolle Termine in der jetzigen Rolle und kann auch von dieser Position aus Vorarlberg positiv mitgestalten und die Menschen in den Vordergrund stellen und dann auch hin und wieder mal was kritisieren, wenn es in die falsche Richtung geht.
Herr Zadra, herzlichen Dank für den Besuch bei uns in Schwarzach.
Dankeschön.
Meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich darf mich auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen von Voll.at und Ländertv verabschieden, mich bedanken und freue mich schon aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen.